Paulus sagt, er tat seinen Dienst in Demut.
Er sagte nicht, bitte, ich bin der Apostel, ich bin der, dem das Höchste anvertraut ist. Mir habt ihr zu folgen. Nein, in Demut, das heißt Dienemut. Demut heißt Dienemut. In Demut, mit Tränen und mit Versuchungen. Während er also diente, weinte er oft, wurden seine Versuchungen stärker. In einer der Aussprachen, die ich heute früh hatte, sagte mir jemand, wenn ich bete, da bin ich angefochten, da ist was los. Sonst ist alles ruhig. Ja. Meine Freunde, wenn wir dem Herrn dienen, und je konzentrierter, unbewusster und hingegebener, geheiligter wir ihn, umso stärker sind die Versuchungen und die Belastungen. Und sie sind ein Beweis, dass eine Substanz da ist bei uns. Denn eine Versuchung und eine Anfechtung ist nur da, wo eine geistliche Substanz ist. Eine Erbschaft von 3,50 Mark wird kein Mensch anfechten. Aber von 3,5 Millionen, da lohnt sich schon eher, die Erbschaft anzufechten, zu sagen, halt, der betreffende Herr Müller oder Herr Schmidt, das bin ich, nicht der da. Ja. Und genauso ist es im Geistlichen. Der Feind ficht da an, macht die stärksten Gegenangriffe, wo eine ganz Hingabe und eine ganz Weihe eines Menschenlebens an Jesus stattgefunden hat. Und diese Versuchungen und diese Tränen und diese Ängste sind ein Beweis für die Echtheit unseres Glaubens. Während dem der Teufel uns sagt, ach, dein Glaube, der taugt nichts, müsstest du ja nicht weinen, sonst hättest du nicht so viel Versuchungen. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß, dass mich viele verstehen, weil die wahren Gläubigen mehr oder weniger in denselben Linien laufen. Unter Versuchungen, Demut und Tränen diente Paulus. Die Apostelgeschichte und die Briefe bilden oder bringen eine Fülle von Beweisen. Er diente mit Furcht, mit Angst und die höchste Anbetung ist oft verknüpft mit dem Wort, ja mit dem Wort Furcht im Sinne von Ehrfurcht. Auch das ist ein wunderbares Erleben, wenn man das in der Schrift findet. Wir haben neulich einmal über diese Zusammenhänge gesprochen, von der zitternden Furcht vor der Strafe und von der anbetenden und jubelnden Ehrfurcht und Freude am Herrn. Und das gehört mit zu unserem Dienst, der ist unser Leben erfüllt mit der jauchzenden Ehrfurcht und Freude, aber auch immer wieder dazwischen mit der zitternden Furcht über unsere Schwachheit. Psalm 100, Vers 2, diene dem Herrn mit Freuden. Zu Spurgeon kam einer und sagte, Herr Pastor, Herr, ich möchte gerne das Wort Gottes verkündigen, aber ich weiß nicht, bin ich auch wirklich dazu berufen, soll ich das tun oder was soll ich denn machen? Und er sagte ihm Spurgeon, wenn dein Herz derart brennt, dass du gar nicht schweigen kannst, dass du das Wort Gottes sagen musst, einem Einzelnen natürlich zunächst, deinem Nachbarn, deinem Mitbewohner, deinem Mitarbeiter und dann vielleicht bei Zweien oder Dreien, wenn du deine Abendandacht hältst. Ich war mal irgendwo in einer Stadt und da habe ich abends bei meinen Gastgebern Andacht gehalten. Ich war längere Zeit dort. Und nach 3 Wochen, da haben die Leute gestanden bis draußen an die Glastür in so einem engen Gang. Ja. Hat sich von selbst ergeben da. Die wurden einfach entzündet vom Heiligen Geist und haben andere mitgebracht. Ganz von selbst. Wenn dein Herz so brennt, dass du es nicht lassen kannst, dann werde Prediger. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann lass die Finger davon und bleibe, was du bist und bleibe in deinem irdischen Berufe. Ein wunderbarer Rat, den Spurgeon gab. Also, unser Dienst geschieht mit Freuden. Wenn auch, wie ich vorhin sagte, unter Furcht, unter Tränen, unter Versuchungen, so doch mit Freuden. Es gibt keine größere Freude als die, o Herr, ich gehöre dir. Und darf im tiefsten und letzten und eigentlichen Grunde allein für dich sein. Ich fürchte nicht der Menschen Tadel und suche nicht der Menschen Lob, aber ich will dich, dich und nur dich. Ich freue mich an dir. Jesus, meine Freude. Lasst euch das schenken. Lasst euer Herz dazu entzünden. Und dann diene dem Herrn. Und worin euer Dienst besteht, je verborgener und unscheinbarer, umso wertvoller in den Augen Gottes. Mancher ist dadurch gestrauchelt, dass er ein guter Redner war und hat ihn als junger Mensch überall hingeschleppt und danach wurde er bestaunt und so weiter. Dem hat er schwer geschadet, hat schweren Schaden genommen. Ich kenne solche Leute. Und in der Gefahr sind wir alle. Also noch einmal, wir dienen mit Freuden, dann dienen wir, ich denke dabei an eine Danielstelle, ohne Unterlass. Ohne Unterlass. Ich will gerade mal dieses Danielwort vorlesen, an das ich denke, Daniel 6, 17 und 18. Daniel 6, 17 und 18. Und da heißt es, dann befahl der König, und man brachte Daniel und warf ihn in die Löwengrube. Der König hob an und sprach zu Daniel, dein Gott, welchem du ohne Unterlass dienst, der möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt, und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit dem Siegelring seiner Gewaltigen, damit hinsichtlich Daniels nichts verändert würde. Ein gewaltiges Ereignis. Und dass der König spottend sagt, du dienst ohne Unterlass, du kannst es ja nicht lassen, selbst wenn da in der Audienz bei mir, da brichst du immer wieder ein Zeugnis von deinem Gott. Und wenn du allein bist, dann hast du die Fenster offen nach Jerusalem und betest, bist beobachtet worden, bist gemeldet worden und so weiter. Kann man diesen Vorwurf auch uns machen? Wir dienen dem Herrn ohne Unterlass. Und da machen wir manchmal Ferien vom Ich und Ferien vom Dienst und Ferien von Jesus. Ja, meine Freunde, das ist eine Frage. Wie viel Zeit und Kraft und Interesse haben wir an unseren äußeren Dingen? Gott uns auch gegeben hat, Kleidung und Nahrung und Wohnung und so weiter. Ist gut, schön. Aber wem dienen wir zutiefst? Und das ist ein Kanal, dem lebendigen Gott dienen zu dürfen. Wunderbar. Ich komme zu einem letzten Wort, damit unser teurer Bruder Schad zu uns reden kann. Ich lese noch Johannes 12, 26b. Ein ganz einfaches Wort. Und ich könnte euch dieses Wort ins Herz hineinlesen, dass es euch nie mehr verließe. Johannes 12, 26 steht geschrieben. Wenn mir jemand dient, den wird mein Vater ehren, herrlich halten, herrlich machen. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, wer mir dienen will, denn Gott achtet ja den Willen als Tat. Wer mir dienen will, den wird mein Vater ehren, herrlich machen, herrlich halten, loben, lohnen, krönen. Welch ein Gott, wer? Er sagt nicht, wer aus Israel oder wer von der Gemeinde. Wer mir dienen will, den wird mein Vater ehren. Welch ein Gott. Aber ich kann nicht schließen, ich darf es nicht, weil Gott mir etwas von der Weite und Größe der Schrift und seiner Gottgedanken eröffnet hat oder begonnen hat zu eröffnen. Ich nenne euch noch drei, die dem Herrn einmal dienen werden. Erstens alle Völker, zweitens alle Engel, Licht und Finsternis, und drittens das All. Ich könnte euch zu jedem jetzt eine Reihe von Bibelstellen geben. Und du und ich, wir dürfen Erstlinge sein, dessen, was einmal alle Völker, alle Engel, alle Wesen und Welten, das Weltall tun werden, dienen, aber nicht mehr in der Diakonie, sondern in der Liturgie, in der heiligen Verwaltung, wenn ich so sagen darf, und nicht in der Niedrigkeit. Aber was wir in der Niedrigkeit lernen, jetzt, wo wir uns hineindemütigen, das werden wir in vermehrtem und in verklärtem Maße einmal in der Herrlichkeit tun und sein dürfen. Welch ein wunderbarer Segenskanal. Segenskanal Nummer 7, Dienst dem Herrn. Und so Gott will, dein Morgen früh, Segenskanal Nummer 8, der letzte, die Danksagung allezeit für alles. Gott segne uns, dass in uns der Wunsch entbrennt, oh Gott, wenn du bist, wenn du so bist, wie du bist, wie die Schrift es sagt, dann will ich nicht mehr der Vergänglichkeit dienen, versklavt sein, den Torheiten dieser verwesenden Welt, der Eitelkeiten, der Dummheit und der Blindheit und der Bosheit dieser von Dämonen getriebenen, gepeitschten Welt. Herr, mein Herz, meine Liebe, meine ganze Zuneigung soll dir gehören. Und wenn das in deinem Herzen wie ein Feuer brennt, dann bist du ein glückseliger Mensch. Und dass der Herr das kann, dafür sei er gelobt und gepriesen, auch in dieser Morgenstunde. Amen.
Und Mose nahm die Wagen und die Rinder und gab sie den Leviten. Da werden die Fürsten von dem ganzen Volk Israel aufgefordert, Gaben zu geben. Und da geben sie 6 Wagen und 12 Rinder. Da steht nun, 2 Wagen und 4 Rinder gab er den Söhnen Gersons nach Verhältnis ihres Dienstes. Und 4 Wagen und 8 Rinder gab er den Söhnen Meraris nach Verhältnis ihres Dienstes. Unter der Hand Itamars des Sohnes Aarons des Priesters. Aber den Söhnen Kehats gab er nichts. Denn ihnen lag der Dienst des Heiligtums ob. Auf den Schultern trugen sie. Wenn wir eben vom Dienst innerhalb der Gemeinde gehört haben, dann muss das Wort auch herangeführt werden. Und der Herr hat ja schon gesagt, vom Ausseherdienst, vom Dienst des Bischofs. Es gibt Dienste in der Gemeinde Gottes, die sind ungeheuer schwer. Das ist der Dienst hier zum Beispiel von dieser Gruppe, von dem Hause Kehat. Da wird die Stiftshütte abgebrochen. Da ist der riesengroße Brandopferaltar, der aus Eisen und Erz war. Der wird auf einen Wagen geladen. Vor den Wagen werden die Ochsen gespannt. Und die Söhne Gerson, die tippeln hinten nach und halten sich vielleicht noch am Wagen, wenn er durch die Wüste hindurchging. Genauso war es bei den Söhnen Meraris. Die hatten auch 4 Wagen und 8 Ochsen. Aber jetzt kommt das Geheimnis, das, was im Allerheiligsten drinnen war, die schwere Bundeslade. Das musste auf den Schultern getragen werden. Und ich kann mir oft denken, dass mancher von den Kehatitern gedacht hat, warum hat er so bequem? Der ist doch auch ein Glied jetzt an diesem Stamm. Warum hat er so bequem? Und es kann oft bei uns auch so aufkommen, nicht wahr, wenn wir so im Dienst des Reiches Gottes stehen, oder ich denke an so eine Sonntagsversammlung, wenn die Armen kommen und andere kommen, dann kommen, die sind müde und beladen oder kränklich, andere gehen frisch und froh dahin. Da steigt immer wieder die Frage auf, warum hast du das so gemacht, du Gott, warum verteilst du die Gaben so? Den Kehatitern wird der Auftrag gegeben, das Allerheiligste auf den Schultern zu tragen. Und das war eine Auswahl, das war ein Dienst. Als ich als junger Bruder zum ersten Mal in die Gemeinschaftsarbeit kam, das war 1927 bis 1929 in Freiburg unten im Stift, dem Jugendbund dort, in der dortigen Gemeinschaft, da war mir eine Frau, die sogenannte Tante Tabea, die große Hilfe in den ersten Jahren dort. Es war eine Frau, die hat ein furchtbares Hüftleiden gehabt, die ging am Stock, die war Näherin und hat in dem ganzen Stift in Freiburg, da kamen Herren, die hatten dort gewohnt, Damen, die hatten dort gewohnt, hat sie die ganze Wäsche geflickt und gemacht. Ich habe vielleicht kaum noch einen Menschen, eine Frau kennengelernt, die so eine Beterin war und die so daheim war in der Heiligen Schrift. Was hat die mir gesagt, wenn ich eine Bibelstunde gehalten habe und mich dann gerufen und mir manche andere Bibelstellen wieder gezeigt? Was hat die Frau mich durchgebetet? Das war ein Dienst, den gar niemand gesehen hat. Ich weiß, wie viele junge Männer und junge Mädchen durch diese einfache, bescheidene Beterin, Näherin von Beruf, wie die innerlich geführt und geleitet wurden. Dienste sind oft ganz verborgen. Und wenn Gott uns irgendwo hingestellt hat, einen Dienst zu tun, dann wollen wir die Arbeit mit Freuden tun. Das, was vorhin gesagt wurde im Psalm, dienen den Herrn mit Freuden. Sie war eine Frau, die durch Steinberger und durch Binde innerlich geführt wurde. Ein zweites Bild taucht mir auf. Das war der teure Lehrer Heinzen in Liebenzell. Ein lediger Lehrer. Wenn Liebenzell seine großen Missionsfeste hatte, da kamen bis zu 6000 Leute. Ich stand viel und oft neben ihm, wenn er die Leute verabschiedet hat. Er hatte über 4000 Namen in seinem Gebetsbüchlein stehen. Er hat 3 Generationen von Männern großgezogen. Er hat den Großvater, den Vater und den Jungen gekannt. Und ich stand oft staunend davor, wenn er gefragt hat, den Großvater, wie geht's dem Engel, er hat den Namen gewusst. Sicherlich eine Gabe. Aber da muss man sich dazu hergeben und dazu muss man da sein. Und das ist der Dienst, das ist das Erste, was ich einmal sagen wollte. Dienste sind oft ganz verborgen. Dem einen macht es Gott leicht und bequem, der hat alles im Leben. Und der andere geht schwer und still durch. Aber Gott will das. Den Kehatitern gibt er nichts. Auf ihren Schultern müssen sie es tragen. Niemand von uns soll dann vielleicht scheel auf den anderen gucken, weil der einen Ochsenkarren hat und sich dran halten kann. Sondern der hat den Platz, wo Gott uns hingestellt hat, da wollen wir dienen. Und wenn der Dienst noch so bescheiden so einfach ist. Ich kam nach Heiderbach, früher schon, im Jahre 1924, bin dort immer eingekehrt in einem ganz einfachen Bauernhaus. Wenn ich dort schlafen musste, musste man auf dem Strohsack schlafen. Und weil der Strohsack so kurz war, hingen die Beine raus. Da musste ich immer einen Stuhl unten hinstellen. Das war eine feine alte Bäuerin, das war das Margretle. Was hat die für eine Geistesgabe gehabt, was hat die für dieses Heiderbach gebetet? Wer einmal nach Heiderbach kommt, der weiß, was dort noch für Gottesleben herrscht. Da war so eine Frau. Unsere Dienste können ganz verborgen sein, keiner sieht es, keiner weiß etwas davon, von den Menschen. Tut auch gar nichts, brauchen die gar nicht zu wissen, wenn es nur einer weiß. Den Tee hat sie dann nichts gegeben, sie tragen es auf ihrer Schulter. Zweites Bild. Da steht in 2. Könige, Kapitel 6, Vers 2. Dort ist der Elisa, der führende Mann im Nordreich. Elia ist heimgegangen. Und jetzt kommen die Prophetenschüler zu ihm. Sie sind dort am Jordan und sagen, der Raum, wo wir wohnen, der ist uns zu enge. Nicht wahr, das kann oft in unserem inneren Leben auch so sein, dass es dann zu diesem Ausdruck kommt, wie es einmal in einem Lied steht, mehr lieben möchte ich dich, mehr lieben Heiland dich. Das, was ich bekommen habe, ist zu wenig, möchte mehr haben. Und dann sagt dort der Elisa zu diesen Männern, zu diesen Prophetenschülern, gut, wenn der Raum zu enge ist, dann tut etwas. Geht an den Jordan und dort hole ein jeder seinen Balken und baue. Und da müssen die 50 Prophetenschüler, das mögen vielleicht auch mehr gewesen sein, müssen alle hinuntergehen an den Jordan und den Balken holen. Nicht wahr, wenn es vielleicht oft in einer Gemeinde nicht ganz stimmt und wenn man sagt, da ist so müde und so matt und so elend, liegt es nicht daran, dass wir nicht unseren Balken holen, dass wir die Arbeit auf den anderen schieben wollen? Wenn es so ist, wie Bruder Heller vorhin sagte, dass wir uns dann ganz hergeben für diesen Herrn, dann schaue ich nicht auf den anderen, sondern dann hole ich meinen Balken, wo Gott mich hingestellt hat. Und das kann an einem Ort sein, wo überhaupt keine Gotteskinder sind. Dann hast du etwas auszustrahlen von der Herrlichkeit des Christus. Geh an den Jordan und hole deinen Balken. Bums, fertig. Das ist der Auftrag, den Gott uns gibt. Drittes Bild. Da steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 3. Dort sind die 12 Apostel, angefangen von Petrus bis zum Letzten. Die dienen am Wort. Und dort kommt in die Gemeinde, in die junge Christengemeinde, eine Spannung hinein. Und zwar waren dort sogenannte Proselyten, Männer und Frauen, die kamen vom Griechentum her, und dann waren die echten Juden da. Und dann wird es wahrscheinlich so gewesen sein, nicht wahr, dass man den Juden mehr gegeben hat als den sogenannten Proselyten. Und dann stand eine Spannung in der Gemeinde und dann gibt es eine Auflehnung und die Murren und die Meckern, warum kriegen die mehr und warum kriegen wir so wenig? Und jetzt sagen die Brüder etwas. Wir wollen am Wort dienen, wir 12 Aposteln. Wir lassen uns nicht dazu hergeben, dass wir Armenpfleger sind. Aber, Apostelgeschichte 6, Vers 2, sucht euch unter der Gemeinde 7 Brüder, da werden sie herausgesucht. Einer davon kennen wir, das war der Stephanus. Aber nun steht etwas da. Es muss ein Bruder sein von Heiligen Geistes. Und die haben lauter Dienste getan, die die Apostel nicht tun konnten, wo sie sagten, wir dienen am Wort. Niedrige Dienste, die haben die Kranken besucht, die haben die Armen besucht, die haben da gepflegt, die haben dort etwas gemacht, die haben dann Gaben ausgeteilt, haben geguckt, wenn jemand arm war, dass er etwas bekommen hat, aber voll Heiligen Geistes. Nicht wahr? Wir sehen oft diese Dienste so an, wenn einer am Wort ist, was ist das für ein Kerl, das ist gar nicht wahr. Wenn wir Apostelgeschichte 7 dann lesen von diesem Stephanus, das muss man einmal recht lesen, da ist die ganze Geschichte Israels drin, vom Anfang bis zum Ende. Von der Berufung des Abrahams, Kapitel 7, Vers 2, bis zu dem Herrn, den er droben sieht dann. Wenn wir Apostelgeschichte 7 lesen, dann wissen wir, was dieser Stephanus für ein Mann war, voll Heiligen Geistes und voll Kraft. Der hat nur niedrige Dienste getan. Hat zwar nicht geputzt, nicht gefegt, nicht geschrubbt, sicherlich, war nicht in der Küche, hat Geschirr abgewaschen, hat aber andere Sachen gemacht. Gott sieht den Dienst an, so wie wir ihn tun. Und wenn ich den Dienst mit Freuden tue und nicht immer gucke, ob ich Ehre von oben bekomme, die wollen wir gar nicht. Sondern wenn der Heilige Geist uns ausrüstet zum Dienst, dann wollen wir den Dienst so tun, wie Gott uns dann beruft und wo Gott uns hinstellt. Du stehst am Platz, den Gott dir gab. Dann komme ich zu dem wunderschönen Wort. Bruder Heller hat es vorhin quasi schon angeführt, aus 1. Thessalonicher 1. Er hat die Verse 9 und 10 gesagt. Ich sage den Vers 3. Und noch einmal das in Erinnerung zurückrufen, was er sagte, die Thessalonicher Gemeinde, heute Saloniki, eine große Hafengemeinde, wie es in einer Hafenstadt aussieht, nicht wahr, das wissen wir von Hamburg, von der Reeperbahn, lauter Schlamms, Schmutz, Dreck, da kommt dieser Paulus hinein und dann ruft er Menschen heraus, oder die lassen sich rufen. Und nach Wochen ist eine Umwandlung vielleicht dort am Hafen geschehen oder in diesen Kneipen geschehen, dass die Leute erzählen, dem Paulus zurufen oder ihm Briefe schreiben, Paulus, was hast du fertig gebracht? Jetzt steht dort etwas. Eures Werkes des Glaubens, eurer Bemühungen der Liebe und eures Ausharrens der Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Die haben wenig verstanden. Ich glaube gar nicht, dass das viele Juden waren, sondern das müssen Leute gewesen sein, nach 1. Thessalonicher 1, 9 und 10, wie ihr euch bekehrt habt, von den Abgöttern zu dienen, dem wahren und lebendigen Gott. Das waren Leute, die im nackten Heidentum standen. Und die große Umwandlung plötzlich. Und dann haben sie ein Werk des Glaubens geführt. Dann haben sie Bemühungen der Liebe angewandt. Und dann wurden sie nicht müde. In der Hoffnung, ausharren der Hoffnung. Das möchte ich immer wieder zurufen, auch uns auf der langen Steinbacher Höhe. Nicht wahr, es wird durch manche Engpässe und durch manche Dinge noch hindurchgehen. Das bleibt gar nicht aus. Und vielleicht können wir dankbar sein, wenn es nicht ausbleibt, weil man dann mehr anfängt, oben zu klopfen. Wenn alles leicht geht, dann nimmt man das so hin. Wenn es aber einmal dunkel wird, dann müssen wir unsere Knie benutzen und müssen oben anklopfen, Herr, jetzt hilfst du. Und dadurch kommt man wahrscheinlich mehr in Kontakt mit dem Herrn, als wenn man immer fröhlich und frei dahin leben kann. Eures Werkes des Glaubens, eurer Bemühungen der Liebe und eures Ausharrens der Hoffnung. Das ist der Dienst, in dem wir stehen.
wo Gott uns hingestellt hat. Der eine so, der andere so. Der eine kommt ins Blickfeld hinein und wird geehrt und geachtet, und dem anderen nimmt niemand Notiz. Wenn ich nach Heiderbach komme, und in diesen Ort gehe ich sehr gern, da komme ich in eine ganz elende Hütte, das heißt in einer Wohnung, in ein Zimmer, da gibt es eine steile Treppe rauf, da wohnt eine Blinde, das ist das Luisle. Die wurde mit 17 oder 18 Jahren blind, ist jetzt ungefähr fast 70 Jahre alt, also schon 50 Jahre blind. Wenn man aber dann zu ihr kommt und sie einem dann erzählt von den Führungen des lebendigen Gottes, und sie kennt so den ganzen Ort und die einzelnen Menschen einem dann so schildert, dann wird etwas lebendig. Dann hat Gott hier ein Menschenkind hingestellt. Keins weiß etwas von der, höchstens die Gläubigen in Heiderbach. Aber das ist die, wo vielleicht die Engel herniederschauen, die eine stille Bewegung weiter treibt, weil sie im Gebetsleben drinnen steht. Niemand nimmt sonst Notiz vor der. Oder ich denke noch einmal, den Ort habe ich ja schon dann und wann wieder erwähnt, wenn ich nach Forchheim komme an den Kaiserstuhl, dort zu dieser querschnittgelähmten Ruth. Wir waren erst dieser Tage wieder dort. Sitzt im Lehn, im Rollstuhl drinnen, kann sich überhaupt nicht sonst bewegen, muss alles machen, putzen, kochen, flicken, Betten machen, eine alte Großmutter von 92 Jahren pflegen. Wie die das macht, das muss man einmal sehen. Wie oft, wenn ich hinkomme, dass sie mir dann sagt, wissen Sie, ich bin so müde, meine Hände und meine Arme, die leisten das nicht mehr. Und dann singt sie und dann ist sie fröhlich. Das ist ein stiller Dienst, auf den die Engel schauen. Epheser 3, Vers 10, hat das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch den einzelnen Kundwürde, durch die Gemeindekundwürde, die große Weisheit unseres Gottes. Da hat er den einen da und die andere dahin gesetzt, damit wir etwas werden sollen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dienet dem Herrn mit Freuden. Wenn Gott uns berufen hat, das ist ja immer das, was ich hier sage, dann sind wir nicht dazu da, um viel zu verdienen nach außen hin, sondern wir sind dazu da, um dem Herrn zu dienen. Und wie wir dienen sollen, das zeigt dieser Herr uns schon. Für jeden hat er seinen Platz, ein jeder seinen Balken. Sollen noch beten. Das schenk und das gib du uns, soweit wir ein inneres Verständnis dafür haben, Herr Jesus, immer mehr und mehr in unser Leben hinein. Also gib du Gnade, dass uns das aufgeschlossen wird durch deinen Gottesgeist, dass dieser Gottesgeist uns führen und leiten kann. Möchtest uns Gnade geben zu dem Platz, wo du uns hingestellt hast, dass wir nicht müde werden, dass wir die müden Hände immer wieder aufrichten und die lässigen Knie. Das schenkst du, das gibst du, Herr. Du kennst uns alle, die wir uns immer wieder hier am Sonntag versammeln. Lass deinen Gottesgeist so in uns wirksam werden, dass er etwas schaffen kann, uns umgestalten kann in dein Bild, Herr Jesus. Darum bitten wir dich. Amen.
Paulus Vortragskassette 1029. Adolf Heller und Robert Schad sprechen über das Thema vom rechten Dienen. Langensteinbacher Höhe, Dezember 1965. Robert Schad beginnt sein Zeugnis mit der Lesung von 4. Mose 7, 6 bis 9. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Du Sohn des lebendigen Gottes, du Herr der Herrlichkeit, wir danken dir wieder von Herzen dafür, dass du uns einen Sinn gegeben hast, dich zu erkennen, dass dein Heiliger Geist uns hineinführt in dein Wort und dass wir an diesem Wort uns orientieren können in dieser dunklen Zeit, dass wir weiter wandern können, um zu warten auf deinen großen Tag der Erscheinung.
Wir danken dir, dass du dich um deine Gottesgemeinde bemühst und dass du aus Nacht und Not und Schuld Menschen herausrufst, dass du der Herr bist, der sie zieht. Dafür nimm Dank. Und nun lass deine Gemeinde vollendet werden. Lass uns mit einer inneren Sehnsucht darauf warten, auf diesen großen Tag deiner Erscheinung, Herr. Dazu lass auch in dieser Morgenstunde dein Wort dienen. Du kennst deine Kinder, wo sie sind, auf der weiten Welt. Du kennst die, die in der Not und in der Drangsal sind, auch in der Verfolgung. Wir wissen, dass du dich dem besonders annimmst. Trag du sie durch und lass auch uns gerüstet werden, den großen Tag des Kampfes und der Entscheidung. Denk an alle Traurigen und Müden. Denk an deine Gotteskinder, die einsam sind, und versorg du sie. Darum bitten wir dich, dass du jetzt da bist in unserer Mitte. Dafür beten wir dich an und danken dir. Amen.
Amen. Wir sprachen davon, dass das Leben aus Gott, das wir empfangen haben durch den Glauben, das wohl die meisten unter uns hier haben, wenigstens in seinen Anfängen, dass dieses Leben gepflegt werden muss und dass Gott aus diesem Grund uns gewisse Kanäle gegeben hat, aus seiner Gottesfülle in unsere Armut, aus seinem Licht in unsere Finsternis. Und dass es unsere Sache ist, dass diese Kanäle offen bleiben, gepflegt werden, dass sie nicht verstopft werden. Das sind sehr ernste Wahrheiten, aber auch köstliche Lebenswahrheiten. Wir haben nur ein Leben auf dieser Erde zu leben. Und was dann kommt, das ist mehr oder weniger die Frucht dieses Lebens. Und da ist es eine sehr ernste Sache, wie wir dieses Leben gestalten und von Gott verwalten und entfalten lassen. Eine sehr ernste Angelegenheit. Da ist nicht getan mit einem frommen Gefühl, das man an den Festtagen hat und sich darin sonnt. Damit ist nicht getan, sondern dass unser Leben so ist, dass wenn wir die Erde verlassen und wir wissen, wir waren nur einmal als Mensch in der Niedrigkeit auf der Erde und werden dann in einem anderen Dasein und so sein vor Gott und in der Ewigkeit leben, dass wir dann wissen, wir haben menschlich gesprochen unser Leben eingesetzt. Unser Leben, wenn es köstlich gewesen ist, das wollen wir doch alle, ein köstliches, ein kostbares Leben führen. Dann ist Mühe und Arbeit gewesen, denn es wäre schnell dahin, als flögen wir davon. Wir haben nun gesehen, dass es eine Reihe von solchen Kanälen gibt. Segenskanälen oder Gnadenmitteln, wie man sie auch nennt. Und sahen, das erste war das Wort Gottes. Unsere Speise, ohne die wir verhungern oder unterernährt und elend sind. Zweitens das Gebet, das Atmen der Seele, ohne dass wir ersticken. Das dritte die Gemeinschaft, ohne die wir nicht eine, ja auch als Erwachsene, eine gewisse Nestwärme haben, ohne die wir erfrieren. Es gibt viele Heilige, die sind wie Eiszapfen. Die glänzen, aber sie sind kalt. Man wird nicht warm bei ihnen. Es fließt kein warmer Strom der Güte Gottes in uns. Wollen wir keine solche Eiszapfen sein, solche Eisheiligen. Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, die drei großen G. Dann sprachen wir viertens von dem Bekenntnis, das eine unerhört große Rolle spielt. Es gibt ein Sündenbekenntnis, es gibt ein Glaubensbekenntnis, es gibt ein Bekenntnis allein vor Gott, es gibt ein Bekenntnis in der Gemeinde, es gibt ein Bekenntnis unter vier Augen, es gibt ein Bekenntnis vor der Welt, vor den Menschen und gibt ein Bekenntnis vor der unsichtbaren Welt des Lichtes und der Finsternis. Das sind große, gewaltige Dinge, die wir aus der Bibel kennenlernen dürfen und unser Leben dann aus unserem unbewusst Triebhaften, auch aus dem religiös unbewusst Triebhaften einstellen als ein normiertes, am Wort Gottes geklärtes, fruchtbares Leben. War Nummer 4, das Bekenntnis. Dann kam dann Nummer 5, das Abendmahl. Es war mir eine Freude, dass nach diesem Dienst über das Abendmahl ich doch gebeten wurde von einigen, wollen wir nicht das Abendmahl feiern. Wir hatten noch keinen Termin gehabt, aber Gott hat es dann doch geschenkt und ich freue mich, dass er uns so gesegnet hat. das Abendmahl. Etwas Wunderbares, ein Gedächtnismahl im Rückblick auf das Kreuz von Golgatha, ein Hoffnungsmahl auf den wiederkommenden Herrn, ein Freudenmahl, dass wir ihn selbst aufnehmen, und ein Bevollmächtigungsmahl. Wer mich isset, wer mich isset, sagt Jesus, den werde ich so aussenden, wie mein Vater mich ausgesendet hat, mit denselben Vollmachten. Das ist etwas Unerhörtes. Ihr werdet wohl noch nie eine Abendmahlsansprache gehört haben, die das bezeugt, diese Seite, diese weltweite Wirkung, die nicht nur als Zeugnis hinauf und hinab geht, sondern die zugleich eine Ausrüstung, eine Vollausrüstung ist zu unserem kommenden Dienst. Das ist biblisches, paulinisches Vollevangelium. Das war das fünfte, das Abendmahl. Dann haben wir gesprochen auch von einer wunderbaren Sache, die leider fast verloren gegangen ist. Das ist die Handauflegung, die bis hinein in das Alter eines Paulus geübt und gepflegt wird. Ein unerhörtes Vorrecht, Leuten durch Handauflegung Lasten abnehmen zu helfen, Belastungen, Gebundenheiten, Ängste, Schwierigkeiten, Nöte aller Art, und zum Zweiten Segnungen auf Menschen legen zu dürfen. Ein unerhörtes Vorrecht. Wer nie eine Handauflegung erfahren hat, da ist ein armer Kerl. Und wer nie eine Handauflegung, und wenn es nur war als Mutter ihrem kranken Kinde gegenüber, eine Handauflegung vermittelte, der ist noch kein Nachahmer Gottes und Christi im Vollsinn des Wortes. Denn Gott legt uns seine Hände auf. Und der Herr Jesus legt die Hände auf. Und die Stellen der Schrift, von denen wir da lesen, bewegen und erregen und beglücken unser Herz. Handauflegung, Abwälzung und Segensvermittlung, Gesundheit, Weihe, Gnadengabe und so weiter. Nun haben wir noch zwei Kanäle, und ich bin dankbar, dass es sich begibt, dass ich noch jetzt, heute früh und morgen früh darüber etwas sagen darf. Den 7. und 8. Der 7. Kanal, der heißt Dienst für den Herrn. Ja, ihr dürft jetzt nicht glauben, Dienst wäre nur das, dass man sich da hinstellt und redet. Oder dass man Geld ergibt. Oder dass man irgendeine feierliche Handlung vornimmt. Oh nein, der Dienst oder die Diakonie, wirklich das durch den Staub gehen um Jesu Willen, ist ein wunderbares Vorrecht für die Gläubigen. Und wer nicht in irgendeiner Weise, nachdem er vorher der Welt und dem Fleisch und der Sünde und dem Vergnügen gedient hat, wie die meisten Menschen, die dienen nur sich selbst, die wollen es angenehm haben, wollen bewundert sein, wollen geschätzt sein und so weiter, wollen was vom Leben genießen. Wer seit der Welt und dem Fleisch und der Sünde und dem Ich gedient hat und dem Teufel gedient hat, der wird, wenn er zum Glauben gekommen ist, ein tiefes, brennendes Verlangen haben, Herr, ich möchte jetzt für dich da sein. Das braucht nicht in auffälligen Dingen nach außen hin zu geschehen. Im Gegenteil, die verborgenen Dienste, die hier kein Mensch sieht und kennt, die werden einmal am meisten gelobt und gelohnt werden. Und selbst solche Dienste, die gelohnt und gelobt werden, für die man ein göttliches Lob hat, die sind wertvoll. Aber es ist ein Unterschied, ob man noch ein Lob und ein Lohn und eine Krone erwarten darf, oder ob es heißt, sie haben ihren Lohn dahin, sie haben ihn vorweggenommen, sie haben ihn schon. Ich will das nur andeuten. Aber jetzt lasst mich sagen, worin der Dienst besteht. Das heißt, zuerst muss ich einmal sagen, dass dem wirklich so ist, dass ein Leben, das dem Herrn gehört, nicht existieren kann, ohne dass in irgendeiner Weise, meist sogar unbewusst, die unbewussten Dienste sind die wertvollsten, bewusst oder unbewusst, dem Herrn getan werden müssen. Ich lese dazu einige Gottesworte, die uns in diese Wahrheiten hineinführen. Zunächst 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und Vers 10. Die Thessalonicher waren eine armselige Hafengemeinde. Mit all den Sünden, mit all den Torheiten. Aber sie standen doch in einer Liebe zu dem Apostel Paulus, sodass er sie lobt und sagt, ihr seid meine Freude und mein Ruhm, meine Krone und so weiter. Und denen schreibt er nun, und wir dürfen dieses Wort auch für uns persönlich nehmen, meine lieben Freunde. 1. Thessalonicher 1, 9 und 10, da heißt es, die in Mazedonien und Achaia verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten in Thessalonich und wie ihr euch hinweg von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt. Zu welchem Zweck? Damit ihr in den Himmel kommt. Nein. Bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet, hinweg von dem kommenden Zorn oder heraus aus dem kommenden Zorn. Beide Lesarten sind im Neuen Testament da, Eck und Apo. Der kommende Zorn ist die Drangsalzzeit. Nach diesem Worte können also einige noch in die Drangsalzzeit hineinkommen und andere werden vorher hinweggenommen. Und der Heilige Geist weiß genau, warum er diese beiden Lesarten zuließ. Hinweg von dem kommenden Zorn, apo, oder heraus aus dem kommenden Zorn. Das war für mich die Lösung der Frage, die mich seit Jahrzehnten bewegte und die heute noch die Gemüter bewegt. Kommen wir in die Drangsalzzeit hinein, die Anfänge vielleicht, in die erste Hälfte der 7 Jahrwochen, oder werden wir vorher, weil wir ja ein anderer Heilsträger sind und weil ja mit der Drangsalzzeit der Heilsträger Israel wieder eingesetzt ist, werden wir vorher hinweggenommen oder kommen hinein. Das ist ein großes Problem. Für mich hat sich dieses Problem gelöst, als ich fand, dass in vielen Handschriften steht, heraus, aus und den anderen hinweg von. Und dass der Heilige Geist nun in unvorstellbarer Feinheit, das macht ihm keiner nach, das so zuteilt in der Verkündigung, im Lesen, dass der eine für sich das fasst und der andere das. Ich weiß, dass das für viele rein sachlich, mathematisch, wissenschaftlich gesehen nicht genügt. Aber für den Heiligen Geist genügt das. Für Gott genügt das. Ich will aber hier herausheben aus diesem Wort, wir sind bekehrt. Wozu? Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Nicht um dreimal im Jahr Festfeier zu halten. Beim Osterhasen und beim Tannenbaum und so weiter. Dazu nicht. Sondern um dem lebendigen Gott zu dienen. Und zwar in der niederen Stufe. Sklavendienste im Staub zu tun. Die, ich wiederhole, meist oder sehr oft unbewusst sind und deshalb kostbar vor Gott, oder auch die bewusst sind. Und das ist dann doch eine höhere Stufe, dass das, was wir dunkel ahnen, uns durch das Wort und die Verkündigung und die Gemeinschaft bewusst gemacht wird und dann ganz anders die Kräfte Gottes entfalten kann. Wir haben also hier den Beweis dafür, dass der Kanal des Dienstes hineingelegt ist in den Menschen. Ich habe Hunderte und aber von Hunderte von Zeugnissen gehört, sind mir selbst so gegangen, die mir unterstrichen und erhärteten, dass bei einer echten Bekehrung, im Augenblick, wo der Mensch aus dem Tod zum Leben durchbricht, dass da ganz stark der Wunsch, der Wille erwacht, von nun an will ich nicht mehr der Welt und dem Fleisch und der Sünde und meinen Liebhabereien und meiner Wohlannehmlichkeit und so weiter dienen. Von nun an will ich dem lebendigen Gott dienen, es koste, was es wolle. Und das ist mir jedes Mal ein kostbares Erlebnis. Ich habe das auch verschiedene Male hier unter euch in dieser Woche erlebt, bei Bekenntnissen und bei Aussprachen. Und das ist echt. Und wo das nicht ist, dass man nun mit allem, was man ist und hat, dem lebendigen Gott gehört und zur Verfügung steht, da ist etwas noch nicht ganz echt. Dieser Kanal Nummer 7, wenn ich ihn so nennen will, ist von großer Wichtigkeit. Wir sind bekehrt, zu dienen und zu warten auf den Herrn, der uns errettet heraus oder hinweg von der kommenden Drangsalzzeit, deren Schatten jetzt schon in unsere Gegenwart fallen. Das ist das eine, was ich als Vorbemerkung sagen will. Und dazu darf ich vielleicht noch zwei Worte sagen oder drei, die uns das bestätigen, wie wichtig es ist, dass unser Herz anfängt einmal zu brennen. Ich will nicht mehr für den Tand und die Eitelkeit und die Mode und die Genusssucht und den Hochmut dieser Welt leben. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Dass das einmal in uns erwacht, vom Heiligen Geist erweckt wird und wir dann uns zeigen lassen, auf welche Art, ohne dass wir in den Fehler verfallen, jetzt aus unserem Dienst eine Leistung zu machen und hochmütige Pharisäer werden. Das ist schlimm, dann lieber gar nicht, dann lieber gar nicht. Ja, aber ich möchte das jetzt dartun, indem ich euch noch ein paar kostbare Worte nenne. Zunächst 1. Timotheus 3, Vers 1. Also das ist gleich der nächste Brief, 1. Timotheus 3, 1, da heißt es: Das Wort ist zuverlässig. Doppelpunkt. Es gibt eine Anzahl von Gotteswörtern, die werden unterstrichen. Alle Gottesworte sind wahr, glaubhaft. Aber es gibt doch gewisse Wörter, die sind sehr wichtig. Und die nennt der Apostel Paulus gewiss oder zuverlässig. Das Wort ist zuverlässig. Darauf könnt ihr euch ganz fest verlassen. Damit müsst ihr rechnen, als mit einem wesentlichen Bestandteil eures Glaubens. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, nun steht da Bischofsdienst, das heißt, man will Bischof werden, so ist das ja nicht. Ein Episkopos, das war ein Aufseher. Der hatte zum Beispiel Acht zu geben oder darauf zu achten, dass die Stühle gestellt sind. Oder, ich denke jetzt noch weiter zurück in die Urzeit, dass die Abendmahlsgeräte da waren. Und dass die Versammelten, die sich verstohlen, zusammenfanden in einer Höhle oder irgendwo in den Katakomben oder wo es war, dass sie den Weg wussten, dass man ihnen da Hilfestellung bot und so weiter. Das war ein Episkopos, ein Aufseher. Das waren zunächst ganz äußere Dinge, die mit Mühsal verbunden waren, die keine Ehre einbrachten, geschweige denn Lohn oder Lob. Etwas, was selbstverständlich war, aus dem Herzen geboren, wenn das Herz dem Herrn gehörte. Das war ein Episkopos. Und aus dem Wort Episkopos ist das Wort Bischof geworden. Bischof, Krummstab und so weiter. Das ist natürlich eine totale Entartung. Wir können doch nicht als Bischof werden. Aber irgendwie können wir alle dem Herrn zur Verfügung stehen. Durch unser Dasein und So-Sein. Das Wort ist zuverlässig. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet oder jagt oder sich ausstreckt, dann begehrt er ein schönes Werk. Darf man sich also danach ausstrecken, irgendeinen Dienst für Jesus zu tun? Darf man das? Ist das ein schönes Werk, was man damit begehrt? Ja? Ja, ist das lobenswert? Jawohl. Das ist lobenswert. Wenn einer musikalisch ist und spielt auf der Orgel oder wenn einer sonst wie mithilft, freundlich ist, eine helfende Hand bietet, das ist eine wunderschöne Sache, die uns beglückt und die andere beglückt. Ja. Ein unbewusster Dienst ist was Herrliches. Und dann kommt eine 17-fach gegliederte Aussage, wie so ein Aufseher sein muss. Wenn man das liest, da erschrickt man zu Tode. Wenn man sich diesen Spiegel vorhält und sich fragt, bin ich denn würdig, ein Aufseher zu sein? Bin ich würdig, dem lebendigen Gott dienen zu dürfen? Kann ja auch eine Zigarettenfabrik aufmachen oder Schnapsladen. Ja, kann man ja auch sein Geld verdienen. Meine Lieben, 17 Dinge werden genannt. Ich will sie nicht aufzählen. Ich lese die öfter für mich durch als Spiegel, um mich zu prüfen. Bist du überhaupt wert und würdig, Gott zu dienen? Lest einmal, es ist Vers 1 bis 17. Das sind die Bedingungen für einen Aufseher, für einen Episkopos. Und dann kommt die Bedingungen für einen Diakon. Die Diakonen desgleichen.
Ja, für die gilt das Gleiche. Aber darüber kann ich nicht sprechen. Ich will nur so viel sagen, der Dienst für den Herrn ist etwas Selbstverständliches in unserem Leben, wenn unsere Hingabe an den Herrn und unsere Abwendung von Welt und Fleisch und Sünde und Eitelkeit und Ichsucht und Genusssucht und Lebensgier, wenn diese Abwendung echt ist. Wenn wir heute hineinschauen in die christlichen Kreise, ich komme ja viel herum, in den 47 Jahren meines Dienstes bin ich viel gereist, hin und her, in 7 Ländern Europas und vielen Kreisen, in Zuchthäusern bis in Fürstensäle habe ich dienen dürfen. Wenn man da hineinschaut, da könnte man da volllaufen. Wenn ich nicht Jesus im Herzen hätte und wenn er nicht mein Leben und all meine Freude und meine Seligkeit wäre, ich hätte gesagt, ich hänge den frommen Kram an den Nagel. Das ist ein ernstes Wort, ich weiß das. Aber ich habe ja ihn und er hat mich und da will ich meinen Dienst tun. Aber wenn man erlebt das, besonders in Großstädten, da kommt die Jugend morgens in den Gottesdienst. Hoch, elegant, vornehm, neueste Mode, ja, im Gottesdienst, ja. Und nachmittags, da gehen sie dann auf den Sportplatz oder gehen ins Kabarett und abends gehen sie in ihre Partys und da wird dann die Nacht über und so weiter und so weiter. Meine Freunde, wenn unsere Abkehr von Welt und Fleisch und Sünde und Selbstsucht und Genusssucht und Lebensgier, wenn die nicht echt ist, sind wir einer wirklichen Hingabe an den Herrn unfähig. Unfähig. Da kann man machen, was man will, mit Glockenklang und mit Liedersang und mit Weihrauch und mit Kirchenfenstern und was man will und locken und bitten und rufen hat, all keinen Wert. Wer nicht Nein sagt zur Sünde in einer heiligen Angst, als Verlorener, einen total bankrott erklärt und sich blamiert bis auf die Knochen, wenn er sein muss. Wer dazu nicht bereit ist, der kann das Heil nicht fassen. Dem gibt es Gott nicht. Ihr seht, es ist eine ernste Sache, diese Kanäle Gottes. Wir haben gewaltige Konsequenzen. Ja. Also das ist das die eine Stelle. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, begehrt ein schönes Werk. Aber es ist nicht so, dass man sagt, nun ja, ich übernehme dann halt auch ein Amt. Ach nein, dann haltet ihr diesen Spiegel vor. Ich brauche ihn immer wieder. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Vielleicht darf ich dann noch eines nennen. 1. Korinther 16, Vers 15. Dass es auch eine Anleitung gibt für diese Dinge. Da lesen wir, ich ermahne oder ich ermuntere euch, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass er der Erstling von Achaia ist, der zuerst zum Glauben kam dort, und dass sie sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben. Die haben sich selbst den Heiligen verordnet. Die haben gesagt, so, deine Kraft, deine Zeit, dein Geld, deine Liebe, dein Interesse gehört den Heiligen Gottes. Da haben sie sich nicht einsegnen lassen. Es war niemand da. Sie haben sich selbst den Dienst der Heiligen verordnet. Welch ein Wort. Das ist ein Segenskanal. In wessen Leben dieser Segenskanal gelegt ist, der ist ein glücklicher Mensch. Sich selbst dem Dienst verordnet. Und wo Brüder sind, wo keiner der Generaldirektor des anderen ist, und keiner der Hausbursch des anderen, sondern die in Liebe, Hand in Hand arbeiten. Und wo einer etwas tut, weil eben der Geist Gottes ihn treibt, der sich selbst verordnet hat. Ohne dem anderen das zu bilden, das habe ich getan und das habe ich getan und das habe ich getan und so weiter. Das ist eine wunderbare Sache. Und dass etwas von diesem Geist in unserem Haus und unter unseren Brüdern ist, das war der Grund, dass ich hierher ging und sagte, da bin ich daheim. Da fühle ich mich wohl. Sich selbst aus Liebe und Dank dem Herrn verordnen. Das ist der Kanal Nummer 7. Und nun will ich von diesem Dienst einiges sagen. Bruder Schad wird ja ein Schlusswort haben und ich kann mich deshalb ziemlich kurz fassen.
wer Gott dienen will, das finden wir schon auf den ersten Blättern der Bibel im Alten Testament, der muss zunächst die alten Götter, die alten Götzen wegräumen, eventuell sie begraben. Wir begraben sie in Christi Grab. Räumet oder tut die alten oder eure eigenen Götter weg. Wir fragen, was ist in meinem Leben Götzendienst? Ich will es euch sagen. Alles, was wir lieber haben als unseren Gott und Vater und unseren Herrn Jesus Christus, alles, was wir lieber haben, ist ein Götze. Ein Götze. Und wenn wir uns genau prüfen, das müssen wir sehen, jeder unerrettete Mensch ist ein Götzendiener. Der hat etwas, woran sein Leben hängt. Das Theater ist mein Leben, sagte mal jemand auf einem Schiff, einem Bekannten. Theater ist mein Leben. Und der andere sagt, nee, der Sport ist mein Leben. Der sagt, nein, die Wissenschaft ist mein Leben. Bis einer kam und sagte, Christus, der ist mein Leben. Ja. Was uns am liebsten ist, wofür wir unser Herzblut, unsere letzten geheimsten Sehnsüchte und Interessen aufschließen und hergeben, das ist unser Leben. Und bei wem das nicht Gott und Christus ist, der ist nur ein Götzendiener. Und er muss diese Götzen absetzen. Das heißt nicht, dass er nicht Interesse haben darf. Oh, ich habe einen weit gespannten Bogen von Interessen. Und der Geier und ich waren 35 Jahre befreundet und waren viel auch als Menschen beisammen, nicht nur als Christen. Und da haben wir uns immer gefreut, dass unsere Interessenssphären in einem weiten Bogen gespannt waren. Aber der Quell und die Hauptsache und das Ziel und der tragende Grund, das war Jesus Christus. Natürlich darfst du ordentlich gekleidet sein, darfst eine schöne Wohnung haben, ganz gewiss. Und darfst das oder jenes lieben, ganz gewiss. Aber Jesus muss der Erste und der Letzte sein. Das ist nicht leicht. Weißt, da gilt das Wort, dass mancher das kann, ein anderer das. Denn müssen wir warnen davor. Ich will nur so viel sagen, die Götter müssen weg. Nun könnte ich dafür eine Fülle von Schriftbeweisen geben, aus dem Alten und Neuen Testament. Aus dem Pentateuch schon, dann aus Richter, Samuelis, Hebräerbrief und so weiter.